Jesus hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt. Er hat gesagt, die Zeichen, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird mit ihnen besser werden. Er hat gesagt, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Jesus hat zu uns gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit sollte man salzen? Es ist zu nichts mehr Nutze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Jetzt diese Geschichte von der Polizei, ja? Der Einbrecher, der da war. Die Einbrecherbande, die alles rausgerissen hat und alles weggenommen hat. Und die Frage, was machen die Ordnungskräfte? Was machen wir, die wir nach diesen Bibelstellen als die Ordnungskräfte eingesetzt sind? Kommen wir an, zeigen wir unsere Waffen vor, sagen wir, guck mal hier, das Gebet habe ich gelernt, das habe ich gemacht. Gucken wir im Buch nach, in der Gebrauchsanweisung nach. Beschränken wir uns darauf, schöne Lieder darüber zu singen, wie gut Gott ist. Das sind alles Dinge, die dazugehören. Aber Jesus hat das hier gesagt. Er hat gesagt, die Werke des Teufels sind zerstört. Und ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit sollte man salzen? Ihr seid die, die die Taten des Teufels zerstören. Wenn ihr die Taten des Teufels nicht zerstört, wer sollte sie dann zerstören? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Das war die Einleitung. Wir stellen uns also heute die Frage, wozu ist die Gemeinde in der Welt? Was tut die Gemeinde? Was machen wir? Wie machen wir das? Bevor wir uns die Frage stellen, als allererstes die Basis, es ist immer eine Gefahr, wenn wir darüber sprechen, was tun wir, was tun wir, was tun wir? Oh ja, das tun wir jetzt alle, dann tun wir es. Die Grundlage und die Basis ist nicht, dass vor uns die Dämonen wegrennen. Die Grundlage ist, dass Gott selbst Mensch geworden ist, dass er gehorsam war, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass er den Weg zum Vater gezeigt hat, dass er in seinem Leiden auf sich genommen hat, alle unsere Sünde, alle unsere Schwachheit, alle unsere Krankheit und dass er in seiner Auferstehung gezeigt hat, dass wir völlig neues Leben haben und dass wir diejenigen sind, die auf dieser Welt wirklich die Autorität haben. Die Tatsache, dass Jesus Mensch wurde und hier gelebt hat, das ist unsere Basis, das ist unsere Grundlage. Wir werden dann nachher noch drauf kommen, egal, was wir jetzt gleich betrachten, was wir tun sollen, die Beziehung zu ihm ist das absolute Kernstück. Und natürlich auch die Grundlage, auf der du stehen musst, wenn du im Reich Gottes was tun willst. Wenn deine Beziehung zu Jesus Christus noch nicht geklärt ist, wenn du heute Abend stirbst und nicht weißt, sicher weißt, ganz sicher weißt im Herzen, wo komme ich hin, wo werde ich aufwachen? Werde ich morgen früh, wenn ich tot bin, aufwachen an der Hand meines geliebten Freundes Jesus Christus? Wenn du da nicht sicher bist, dann musst du diese Frage klären. Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Für alle, die diese Frage geklärt haben, die gehören zur Gemeinde. Die Frage, was ist das Wichtigste, was wir in der Welt tun? Ha, wir haben jetzt so viel gesehen, wie so viele böse Sachen, die passieren. Was ist das Wichtigste, was wir tun? Bibelstellen rattern durch die Köpfe. Was sollen wir tun? Die Liebe leben, das ist sehr gut. Ja. Missionsbefehl, gut, ja. Das Reich Gottes auf diese Erde bringen. General William Booth. Wer kennt den Namen General William Booth? Das ist der Gründer der Heilsarmee. Er hat einmal gesagt, das Wichtigste, was man für einen Menschen tun kann, ist, es ist nicht das Einzige, aber das Wichtigste. Beten. Die Gemeinde ist berufen, in dieser Welt zu beten. Hoch, wie unspektakulär. Ja. Aber beten, sagt Paulus, schreibt Paulus an Timotheus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, das bedeutet vor allen Dingen. Tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Gut, wir nehmen diesen Vers mal auseinander. Ich ermahne, Paulus schreibt, jetzt komme ich langsam aber sicher zu den Dingen, die mir wichtig sind. Ich ermahne dich. Vor allen Dingen, das Wichtigste, vor allen. Sollst du tun, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Was ist denn das für eine Viereinheit? Okay, Bitte ist, dass ich Gott um etwas bitte. Dass ich zu ihm gehe und sage, das und das brauche ich. Fürbitte ist, dass ich das Gleiche tue für jemand anders stellvertretend. Nicht, ich benötige dringend, sondern, Herr, bitte segne sie, sie benötigt dringend. Fürbitte. Gebet heißt, ich spreche mit Gott über alles, was mir wichtig ist. Ich spreche über die Dinge, die mir den Tag über begegnen. Nicht morgens kurz und abends dann erschöpft alles nochmal durchgehen, sondern in dem Moment, in dem mir was passiert. Und Danksagung? Wieso Danksagung? Was macht die Danksagung da drin? Danksagung ist das Einzige, was das Ding am Leben hält. Ja? Hab mal ganz einfach 5 Kranke in deiner Gemeinschaft oder in deiner Familie, dann beginnst du zu bitten, oh Herr, bitte, der und der, dem geht's so schlecht, dem geht's übrigens schon seit Monaten schlecht und das ist nicht gut und ich bitte dich, dass du kommst. Herr, du hast gesagt, dass du an deinem Leib selbst hinaufgetragen hast, ans Holz und dann kommst du zum zweiten. Und Herr, dem geht's noch schlechter und dem geht's ehrlich gesagt auch schlechter als letztes Mal, als ich gebetet habe und bitte hilf du ihm auf und dann habe ich noch diesen Arbeitslosen in der und dann habe ich noch den und den und dann habe ich noch den und Herr, das ist alles so traurig und so furchtbar und ich weiß nicht, aber ich bringe sie vor dich und ganz zum Schluss dann ein, aber danke, dass du größer bist und lebst. Das ist der Grund, warum da Danksagung drinsteht, weil ansonsten Bitten deinen Glauben untergräbt. Wenn du dir nicht dessen bewusst wirst, was Gott bereits getan hat, wird dein Glaube durch das Bitten irgendwann schwinden. Also, danke, dass du meinen Sohn geheilt hast. Der hatte ein Nierenproblem, der hatte ein echtes, schweres Nierenproblem. Die Ärzte haben gesagt, er wird so nicht leben können. Wir werden ihn operieren müssen. Und ich preise dich dafür, dass du ihn geheilt hast. Und Herr, dann bringe ich dir jetzt auch den, der hat ein ähnliches Problem. Danke, dass ich weiß, dass du geholfen hast und dass du wieder helfen willst. Deswegen steht da Danken mit drin. Der eine oder andere empfindet das jetzt als etwas schnell. Dem kann ich nur zustimmen. Das hier ist eigentlich auch nur die kurze Wiedergabe der Unterlagen. Ich möchte herzlich dazu ermutigen, sich anhand der Unterlagen da dann nochmal tiefer rein zu begeben in die ganze Thematik. Also, bitten. Der zweite Bereich, wo die Gemeinde was tut, ist Handeln. Handeln, Dinge tun. Handeln. Und was ist das Handeln? Wir stellen uns darunter immer vor, spektakuläre Sachen. Wir laufen rum, wir haben eine Großveranstaltung. 1500 Leute beisammen. Und dann kommt der Geist Gottes und die fallen alle nach hinten um. Und ja, das sind so die Dinge, die wir uns vorstellen unter Handeln. Aber was steht in der Bibel? Was steht für die Gemeinde drin? Was soll die Gemeinde tun? Ha? Was wären das für Handlungen? Ich sage dir, das beginnt beim ersten Kind, das du aufnimmst. Jesus hat so einen kleinen Rotzbengel da genommen. Ja, man denkt sich immer so ein heiliges Kind mit einem Heiligenschein, das zu ihm kam und geschwebt ist. Und, oh Gott, nein, das war einfach irgend so ein rumlaufender Streuner. Sonst wäre er nicht da gewesen. Jesus hat ihn genommen und hat gesagt, wenn ihr ein Kind aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf. Es beginnt beim ersten Kind, das hingefallen ist und dem du aufhilfst. An Paulus schreibt die Gemeinde, oder Paulus legt die Gemeinde fest, er schreibt es dann im Galaterbrief. Das Einzige, wo die Urgemeinde, wo die Großen, die Apostel uns darauf festgelegt haben, ist eine Handlung. Welche? Der Armen zu gedenken. Also, das, was wir handeln in der Welt, das ist jetzt nicht unbedingt das Spektakuläre und das, was wir erwarten würden als tolle Taten des Reiches Gottes, aber wir sollen der Armen gedenken oder solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, am allermeisten aber an des Glaubens Genossen. Wir sollen Gutes tun. Und dann die Dinge, die wir letztes Mal gehört haben. Geht und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Also handeln in dieser Welt. Wenn wir gebetet haben, dann sollen wir handeln. Wir sollen so handeln, als hätten wir nicht gebetet. Wir sollen so beten, als kämen wir nie wieder dazu zu handeln. Und das Ganze nennt sich dann Hingabe. Durch diese Handlung zeigen wir Gottes Liebe. Gottes Liebe zeigen wir auf der einen Seite. Jesus hat gesagt, habt so viel Liebe untereinander. Habt euch lieb gegenseitig, dass die Welt daran sieht, dass ihr meine Jünger seid. Aber auch durch diese Taten. Jesus ist irgendwo hingekommen und hat das Reich Gottes gepredigt und gezeigt. Gepredigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und damit ihr wisst, wovon ich rede, ist jemand krank. Ich verrate euch ein Geheimnis, das waren keine Christen damals. Es waren einfach Leute, die rumgelaufen sind und sich gedacht haben, wir hören dem mal zu. Im Korintherbrief steht, wenn ein Ungläubiger, also jemand, der Gottes Liebe nicht kennt, in den Gottesdienst kommt, was macht ihr dann? Prophetisch reden. Wir müssen dahin kommen, dass wir den sehen und dass wir sehen, Mensch, da ist dieses Problem in seinem Leben und das ansprechen, ohne dass es uns erzählt. Das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, wegzugucken. Nein, er hat mich gesalbt. Die gute Botschaft von Gottes Liebe und seiner Begeisterung zu den Menschen zu bringen. Er hat mich gesandt, zu predigen zu denen, die gefangen sind. Dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Jesus zitiert hier aus dem Alten Testament und er hört auf, mitten im Vers, der Vers geht weiter, zu verkündigen die Rache Gottes. Wir leben im Zeitalter der Gnade. Der Vers wird noch zu Ende gesprochen, die Rache Gottes wird auch noch kommen. Aber wir leben im Zeitalter der Gnade, das ist unsere gute Botschaft. Was wir noch machen, ist Gottes Standpunkt vertreten. Wenn da jemand herkommt und sagt, ja, weißt du, mein Lieber, also das ist einfach eine natürliche Weiterentwicklung. Wir haben uns auseinandergelebt. Das ist ja auch völlig natürlich. Muss ich mal vorstellen, ich bin ein ganz anderer, rein biologisch. Die Haut erneuert sich alle 7 Jahre, das Skelett so und so häufig und so weiter. Und meine Frau, als ich sie geheiratet habe, ja, also ich war ein bisschen weniger, ja, aber ansonsten, aber sie, die hat. Und charakterlich haben wir uns auseinanderentwickelt. Das ist völlig normal. Das ist völlig normal. Das ist die... Jeder macht's, ja. Ehe am Ende ist. Und die hier passt so gut zu mir. Gott ist so gut. Er hat da wieder jemand an meine Seite gestellt. Da bist du gefordert, zu sagen, es gibt ein unveränderliches Gut und Böse, ein unveränderliches Richtig und Falsch. Unabhängig davon, ob Menschen daran glauben oder nicht, gibt es ein Gut, ein Böse, ein Richtig, ein Falsch. Die Menschen brauchen den Spiegel, der ihnen vorgehalten wird und in dem sie sehen können, wie sie wirklich sind. Dieser Spiegel ist Gottes Wort. Die Menschen brauchen das, dass jemand ihnen zeigt, wo es lang geht. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben, sagt das Wort Gottes. Wie sollen sie das glauben? Woher sollen sie wissen, dass es falsch ist? Ja, weißt du, ich bin damit aufgewachsen. Und wenn du dann mal erlebt hast, dass du mit einem Homosexuellen sprichst, und nachdem du ihm erklärt hast, dass Gott den Sünder liebt, aber die Sünde hasst, da sagte Mensch, das tut so gut. Ich habe es immer im Herzen gewusst, dass dieser Teil falsch ist. Aber ich habe mich immer so komplett auch als Person abgelehnt gefühlt, wenn ich das gedacht habe. Und deswegen habe ich geleugnet. Deswegen habe ich gesagt, nein, das ist einfach anders. Ich bin einfach anders und das ist gut so. Ja, das gibt die Freiheit, dass Menschen zu Gott kommen können. Diesen Spiegel vorhalten, da gibt's die eine Seite, die Menschenfurcht hat, ja so Spiegel vorgehalten und dann nichts wie weg. Ich finde das jetzt nicht so gut, was du machst. Ist das Maximum, was man rausquetscht. Und auf der anderen Seite gibt's dann denjenigen, den kenne ich persönlich, das Beispiel jetzt.
Ihr Tiefflieger der Hölle, bei eurer Lebensführung seid ihr verdammt.
Der stand so in der Fußgängerzone und wann auch immer man gesagt hat, ich bin übrigens Christ, wurde man gefragt, gehörst du zu dem? Wir bewegen uns, ich glaube, das ist schon aus der Demo deutlich geworden, in der Mitte davon, dass wir in Gottesfurcht und Liebe zum Nächsten ihm den Spiegel vorhalten und sagen, ja, Ehescheidung kann ich ja sehen. Ist auch nicht dein eigentliches Problem, die Ehescheidung. Deswegen kommst du nicht in die Hölle. Du kommst in die Hölle, weil du nicht an Jesus glaubst. Aber, um auf das Thema der Ehescheidung zurückzukommen, ja, und so weiter. Das Letzte, was wir in der Welt tun, das ist erstmal die Frage, wie jetzt in der Welt? Anbetung und die Beziehung zu Gott pflegen. Ja, wo sollen die Menschen denn sehen, dass man eine Beziehung zu Gott haben kann, wenn nicht an dir? Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ja gut, das war Jesus. Wir tun das, was wir hier lesen. Okay, also Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und wir denken, das galt jetzt für Jesus wegen seiner speziellen Beziehung. Im Epheserbrief steht, ihr sollt die Werke tun, die ihr euch selber ausdenkt. Nein, die Gott vorbereitet hat. Das geht eigentlich nur, wenn man weiß, welche Werke Gott vorbereitet hat. Noch schlimmer, Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt ganz dicht an mir, bleibt ganz dicht dran, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Er ist es, der Geist Gottes, der von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überzeugt. Das heißt, wenn ich mir jetzt das erste arme Männchen grapsche, das von der Arbeit nach Hause kommt und nichts dringender will, als zu seiner Frau und seinen drei Kindern und ich halte ihn am Jackenzipfel fest und sage, du gehst gerade in die Hölle, sagt er, nee, ich gehe nach Hause, sobald du mich loslässt. Wir sind darauf angewiesen, zu hören und zu sehen, wo Gott gerade wirkt. Wir hatten gestern Gelegenheit, über Evangelisation zu sprechen, und er hat eine Geschichte erzählt. Wir haben in Berlin Evangelisation vorbereitet und die gute Nachricht, und waren alle nicht begeistert davon. Dann kamen schließlich zwei davon in ein Café von den Ältesten und haben gesagt, Entschuldigung, wir planen da ein Projekt. Projekt klingt ja immer besser als wir möchten von Jesus erzählen oder sowas. Und wir würden dafür gerne eine Werbung in ihrem Café aushängen. Dann sperrte die Besitzerin das Café zu und sagte, bitte erzählen Sie mir davon. Und nach 2 Stunden hat sie ihr Leben Jesus übergeben und hat gesagt, wären Sie heute nicht in mein Café gekommen, wäre ich die 5. Person in meiner Familie geworden, die sich selbst das Leben genommen hätte. Die beiden Ältesten wussten das jetzt vielleicht nicht, haben das nicht so realisiert, aber sie haben die Werke getan, die Gott vorbereitet hatte. Sie sind aus dem rausgegangen, aus ihrer Beziehung zu Gott raus. Wir hatten neulich die Stelle im Hauskreis besprochen aus Matthäus 7. Es werden nicht alle, die zu mir kommen, die zu mir sagen, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel getan haben. Viele werden zu mir sagen an jedem Tag, ich habe in deinem Namen geweissagt, böse Geister ausgetrieben, das Gute getan. Und ich werde sagen, ich habe euch nicht gekannt. Warum? Weil sie diese Taten getan haben. Sie haben diese Taten getan. Er sagt nicht, ihr habt diese Taten nicht getan, ihr lügt. Er sagt, ihr habt diese Taten getan, aber nicht den Willen meines Vaters. Amos 3, Vers 7, da sagt der Prophet, Gott, der Herr, tut nichts. Er sage es denn vorher seinen Knechten, den Propheten. Anders übersetzt, der Herr handelt nicht, wenn er nicht zuvor seinem Volk gesagt hat, was er zu tun beabsichtigt. Was passiert, wenn in seinem Volk nur Leute sind, die dieses Buch behandeln wie eine Gebrauchsanweisung und ihm nicht zuhören? Was tut Gott dann? Nichts, richtig. Fassen wir mal zusammen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue. Und dann hat er noch so einen Vers gesagt zu Petrus. Da hat er gesagt, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Zum einen begründet sich darauf natürlich, dass es einen Papst gibt. Er hat ja gesagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wer meint das nicht? Wer meint, dass das nicht stimmt, dass damit ein Papst begründet wurde? Ich dachte schon, ich wäre wieder in der katholischen Kirche. Was meint er dann? Könnt ihr nicht wissen, weil der Textzusammenhang nicht da ist. Kurz vorher hatte Petrus die Offenbarung, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also, er sagt hier nicht, Jesus, Petrus, du als Person, sondern er sagt, dieser Felsen der Offenbarung, dass ich Gottes Sohn bin, dieser Felsen der Beziehung, das ist die Grundlage, auf der ich meine Gemeinde bauen werde. Den zweiten Teil des Verses hat er so nie gesagt. Tut mir leid. Ich oute mich als jemand, der nicht glaubt, was da in der Bibel steht. Zumindest in meiner deutschen Übersetzung. Da steht, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist aus drei Gründen falsch. Einmal ist das Bild nicht stimmig. Jesus hat immer super Bilder verwendet. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich stehe hier und diese Tür da hinten, die wird mich nie überwältigen. Natürlich nicht. Die können sich nicht bewegen, oder? Der zweite Grund, warum ich das nicht glaube, ist, das Bild ist sehr, sehr schwach. Ja? Ich werde meine Gemeinde bauen und Kinder, ich muss mal weg, ich bin dann im Himmel, euch eine Wohnung vorzubereiten, aber ihr werdet durchhalten bis zum Schluss und dann komme ich endlich und hole euch ab. Ja? Der dritte Grund ist sprachlicher Natur. Dieses Verb, das damit nicht überwunden werden. Das kann auch heißen, standhalten. Und dann heißt dieser Vers, ich, Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf dieser Offenbarung stehst du. Und ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde den Leib bauen. Und die Pforten der Hölle werden der Gemeinde nicht standhalten. Das ist etwas, was vorangeht. Das ist ein Bild, das Sinn macht. Ich gehe hin zu dieser Tür und ich mache sie auf und ich befreie die drin sind und ich zerstöre die Werke des Teufels da drin. Nicht, weil ich ein toller Kerl bin, sondern weil Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Nicht, weil ich plane, ja, ich gehe jetzt hin und zerstöre diese Tür, sondern weil durch den Geist Gottes er mitgeht. Aber ich gehe hin und die Pforten der Hölle werden dem nicht standhalten. Wir sollen die Werke des Teufels zerstören. Wir sollen die Hölle plündern. Jetzt noch eine Sache, mit der ich dann schließe. Ich habe vorher vorgelesen, dass heute der Holocaust-Gedenktag ist. Der Holocaust-Gedenktag. Es gab vor 100 Jahren schon mal die Gelegenheit, Gemeinde zu bauen. Anfang des 20. Jahrhunderts lief eine Welle der Erweckung um diese Welt. Die hat ursprünglich begonnen in Deutschland, auf dem Herrenhut. Menschen, die begeistert waren für Jesus Christus, gingen um diesen Globus und haben gesagt, die Gemeinde wird durch das Haupt der Gemeinde gebaut und die Pforten der Hölle werden nicht standhalten, weil wir gehen. Es waren Menschen, die hingegeben waren. Es waren Menschen, die gesagt haben, verkaufe mich als Sklaven, denn ich will diese Menschen, die dort in Westindien in der Sklaverei leben, erreichen. Und ich werde nur dorthin kommen, wenn ich Sklave bin. Es war eine Erweckung, die um den Globus lief. Nur war Deutschland bei dieser Erweckung nicht dabei. Warum nicht? Es hatten sich verschiedene eingeschlichen, die Okkultes getan haben. Ich will die ganze Entwicklung jetzt nicht aufzeigen. Und die geistlichen Leiter Deutschlands, die Gemeinde, die vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, aufzustehen und im Gebet einzustehen und den Weg Deutschlands zu verändern, hat sich stattdessen hingestellt und hat gesagt, das, was dort in der Welt geschieht, ist vom Teufel. Sie hat ein Manifest geschrieben, das gesagt hat, wir wollen das nicht. Wir lehnen dieses Wirken ab. Wir glauben nicht, dass es Gott ist. Wir schließen das aus. Wir machen das weiter, was in diesem Land stattfindet. Es war einer der Gründe, warum der Nationalsozialismus so um sich greifen könnte. Und wenn ich mir dieses Land ansehe, in der Beschreibung, die ich eingangs gegeben habe, wenn ich sehe, wie die Familien zerfallen, wo der Staat hingeht und hingehen kann, wo die Gesellschaft hingeht, dann weiß ich, wir stehen wieder an einem Scheideweg. Und ich fürchte, es hängt wieder davon ab, was der Leib Christi in Deutschland tut. Und es hängt wieder davon ab, aufzustehen und zu beten, als würde nur Beten helfen. Und zu handeln, als hätten wir nicht gebetet. Die Liebe Gottes zu zeigen, Gott zu repräsentieren, der Welt den Spiegel vorzuhalten und das alles aus einer Beziehung raus, die das absolute Fundament ist. Amen.